Der aventurische Podcast, ein Audiocast rund um das schwarze Auge.
Hallo und herzlich willkommen hier zum aventurischen Podcast in der Folge 10. Das ist Wahnsinn, ich hätte nie geglaubt, dass wir zu einer 10. Folge kommen, aber wir haben es geschafft, das ist super. Ich freue mich ganz besonders über meine Discord-Community, die immer größer wird. Schön, dass euch alle der Podcast so gefällt und ich mache weiter auf die nächsten 10 Folgen und heute habe ich ein besonderes Highlight für euch. Wir sprechen heute über die neue Aranien-Regionalspielhilfe und zwar nicht nur mit mir, sondern auch mit Zoe von der DSA-Redaktion von Ulysses. Hi Zoe.
Hi und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und Jasmin aus dem Marketing-Team von Ulysses. Hi Jasmin.
Hey, hey.
Genau, euch zwei kennt man ja glaube ich schon, wenn man die letzten Folgen gehört hat. Und ja, lasst uns doch gleich einsteigen. Aranien. Ich war ja sehr gespannt. Ich bin ja noch selbst ein richtiger DSA-Noob und dachte mir, oh cool, eine Tulamiden-Spielhilfe. Aber nein, Aranien ist ja auch ein ganz anderer Landstrich. Wollt ihr mich so ein bisschen abholen, was ist denn Aranien, wenn jetzt jemanden vorstellen möchte, der da mal hinreisen will?
Klar, also Aranien gehört schon zu einem Teil zu den Tulamidenlanden. Das ist ein urtulamidischer Landstrich, aber eben einer, der durch seine Nähe zum Mittelreich und seine Geschichte einige Besonderheiten entwickelt hat.
Und für mich ist Aranien eine sehr persönliche Region, weil ich schon seit Jahren mit Alex zusammen regelmäßig Abenteuer dort gespielt habe. So dass ich tatsächlich, glaube ich, was so Detailwissen angeht und die versteckten Ecken, die man überall so finden kann, die kleinen Geheimnisse, mich am besten tatsächlich sogar in Aranien auskenne von allen Regionen. Und für mich charakterisiert die vor allem nicht nur seine typische zwölfgöttliche Mystik, sondern eben auch der Untergrund, das Geheime, das Verbotene. Magier haben es relativ schwer in Aranien, da aufgrund der Magierkriege da ein großes Trauma überwunden werden musste. Oron hat dazu beigetragen, dass bestimmte Personen weniger offen aufgenommen werden als andere. Und da sind große Unterschiede zum Mittelreich zum Beispiel. Das heißt, wenn man überrascht werden will, ohne überfordert zu werden, weil eben auch mittelreichische Einflüsse dabei sind, ist Aranien eine perfekte Startregion, glaube ich, auch für neue Spieler.
Ja, und es ist halt eine Region, die Tulamidenlande und das Mittelreich zusammenbringt. Also man spricht dort sowohl Tulamidia als auch Gareti. Und dein Held wird überall verstanden, zumindest in seiner Sprache, aber trifft eben auf eine Kultur, die sich deutlich von der unterscheidet, aus der er üblicherweise kommt. Ein Mittelreicher wird auf eine Kultur treffen, in der Geschlechterrollen viel stärker ausdefiniert sind, in der ja einfach ein tulamidischer Lebensstil noch immer gepflegt wird. Während ein Tulamide halt auf eine Region trifft, die viel näher am mittelländischen Götterbild ist und ein Matriarchat anstelle des Patriarchats pflegt.
Und wie kann ich mir das als Spieler vorstellen? Das heißt, das ist eine Randregion, aber es ist nicht so Tausend und eine Nacht, wie ich mit Tulamidenland. Also Tulamidenland stelle ich mir immer so ein bisschen vor wie Aladdin. So ein bisschen. So Tausend und eine Nacht-Setting und sehr mystisch und Gottheiten wie Fex werden ja anders gesehen, glaube ich, in Tulamidenland als jetzt in Mittelreich zum Beispiel. Ich glaube, Fex ist ja dann mehr ein Gott der Magie sozusagen, wobei Mittelreich eben das nicht ist. Wie ist es dann so in Aranien?
Ich glaube, das ist dann, wenn ich
komplett falsch liege.
Ich würde sagen, Aranien hat etwas sehr Märchenhaftes. Zum Beispiel ist die Profession der Haimamudim eine Zentrale in Aranien, die auch in der Regionalspielhilfe öfter angesprochen wird, natürlich auch in Werten und so weiter vorliegt. Da gibt es eine große Tradition vom Geschichtenerzählen, vom Märchenhaften, von der Verklärung, von kulturellen Ritualen, die geschaffen wurden, um kleine Aberglauben, die Sterndeuterei, da ist sehr viel Drang zum Erzählen in dieser Region und Dinge aufzuarbeiten und immer wieder neu, auch künstlerisch aufzuarbeiten, was für mich sehr tulamidisch auch ist, da wo Kunst und Wissenschaft eben sehr eng beieinander liegen und sich gegenseitig immer neues Material liefern. Aber auf der anderen Seite ist da auch viel eben dadurch auch, dass auch die Magier wegfallen als akademische Elite, ist da viel Handwerkliches noch dabei. Wir haben Instrumentenbauer, Edelsteinschleifer, große Präsenz der Madabasari vor allem, also ein großer Fokus auf Handel, auf das Feilschen, und Fex ist eine sehr, sehr große Präsenz, zwar überall in den Tulamidenlanden, aber in Aranien ist da noch mehr dieses Spannungsfeld zwischen auf der einen Seite dem ländlichen, dem handwerklichen, der ökonomischen Denkrichtung, gleichzeitig aber auch eben dieses sich erzählen wollen über den Alltag.
Ja, und ich, Aranien ist halt ein Land, in dem Dinge, die wir aus Tausend einer Nacht kennen, auch für die Bewohner noch märchenhaft ist. Also wenn du ein Aranier spielst, du bist es nicht gewohnt, jeden Tag fliegende Teppiche und Ginny zu sehen, aber weißt sehr wohl, dass vielleicht der Palast deiner Lehnsherrin von Ginn errichtet wurde. Also Magie ist da, ist für Aranier eben auch durch die fehlende akademische Erfassung etwas Mystisches, das ihnen seltener begegnet als vielleicht Leuten in den Stadtstaaten der Tulamidenlande. Was natürlich nicht heißt, dass Aranien keine Fantasy-Elemente birgt, aber das sind eben welche, die ja tatsächlich märchenhafter begriffen werden durch die Aranier. Und um auf das Götterbild einzugehen, also Fex ist natürlich dort auch in einer tulamidischen Prägung vorhanden, aber er ist sehr stark ein Gott des Handels, die Madabasari, also ein Händlerbund, der ursprünglich gegründet wurde, um die Privilegien des Königshauses im Handel zu stärken und sich zu einem fexgefälligen Orden entwickelt hat, ist eine staatstragende Institution, und die verbreiten eben ihren eigenen Gedanke des Fex-Glaubens und führen damit auch den Staat. Also um in irdische Begrifflichkeiten zu kommen, Aranien ist die erste Bastion des Merkantilismus in Aventurien, in der halt sowas wie eine Staatsbilanz geführt wird, eben durch die von Fürstin Sibia, einer Fexgeweihten, die das Land lange regiert hat, begründet Madabasari und die Verquickung dieser mit dem mit dem Staatswesen, und diese Madabasari prägen eben den Fex-Glauben. Ich schieb dir auch mal eine Fex-Tempel-Illustration rein, damit du einen Blick darauf werfen kannst.
Ah. Das heißt auch, dass die Fex-Kirche dann sozusagen recht offen agiert in Aranien und nicht sozusagen so eine Geheimgesellschaft gefühlt ist, wie ich so das Gefühl habe im Mittelreich. Im Mittelreich tut man sich ja als Geweihter jetzt nicht unbedingt als Fex-Geweihter kleiden mit irgendwie einer Kette oder sowas, sondern ist ja doch immer eher im Geheimen aktiv. Ist das dann in Aranien anders?
Doch, ich finde, du hast es eigentlich ziemlich genau erfasst. Die Madabasari ist super offen. Da sind viele Fex-Geweihte, die auch sich nicht davor schämen, Embleme des Gottes zu tragen, Amulette. Man kriegt sogar hochoffiziell ein Mondamulett verliehen, wenn man der Madabasari beitritt in offener Funktion. Auch Meisterpersonen der Madabasari können offen als solche erkannt werden, auch wenn natürlich manchmal auch quasi Undercover-Missionen für den Orden, auch im Auftrag des Königs zum Beispiel, vorkommen können. Aber Fex ist da durchaus eine so durchdringende Präsenz für den Aranier, dass ein Verstecken gar nicht notwendig ist, weil dieses etwas Zwielichtige, was ja auch durchaus auch durch die Praios-Kirche so interpretiert wird, tritt an den Hintergrund. Praios hat keinen großen Einfluss in Aranien, man hat keine Angst vor dem Heimtückischen und vor dem Verschlagenen. Man sieht es eher als eine positive Qualität, als List, als Intelligenz, als Zeichen von Klugheit, und fürchtet sich nicht, wenn man vielleicht auch sich selbst diese Eigenschaften zuschreibt und deswegen auch weiß, womit man rechnen muss.
Okay, ist ja spannend. Das heißt, Fex ist halt dann sozusagen Handel eigentlich, ja, was gern angesehen ist. Das heißt, es ist, also ich kenne es nur aus der Türkei, wo man halt wirklich auf den Markt geht und handeln muss. Also die Leute sind eher wütend, wenn man so sagt, ja, ich nehme das, gib mir das, ich nehme das für den Preis, sondern da ist ja Handeln auch was sehr kulturelles. Sie wollen das ja auch, ihr macht das ja auch Spaß. Das heißt, da ist es ähnlich in Aranien. Das heißt, da mögen es die Leute auch zu handeln und sozusagen gegenseitig sozusagen ist es auch so ein bisschen eine Challenge, die sie machen.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, auch generell der Wettbewerb, auch in der Kunst, im Tanz zum Beispiel, eine riesige kulturelles Aufheben wird um den Tanz gemacht, um die Musik, da werden überall Feste gefeiert, man findet überall Straßenmusikanten. Da ist immer dieses Element des Wettbewerbs auch in der Kunst. Es gibt in jeder Stadt, in der Instrumentenbau oder irgendeine Art von Handwerk prominent geworden ist, gibt es immer mehrere Anbieter, die sich gegenseitig übertrumpfen wollen. Das ist normalerweise eine Frage der Ehre und läuft nach Regeln auch ab. Darauf gehen wir natürlich auch ein in der Regionalspielhilfe, wie das dann aussieht. Insgesamt.
Das heißt, auch Raya ist extrem wichtig dann in Aranien vermutlich.
Genau.
Auch,
oder? Raya und Fex sind auf jeden Fall absolut zentrale Gottheiten für Aranien. Daneben noch Pirene, weil eben die Landwirtschaft gerade auch den unglaublichen Reichtum Araniens begründet.
Aber haben die denn dann, also ich stelle mir das so ein bisschen Wüste, ist sich die Wüste Qom auch in Aranien?
Nein. Die Wüste Qom ist, also es könnte eigentlich nicht ferner sein. Es gibt ganz südlich von Aranien, das gehört schon, ist halt umstrittenes Gebiet, die Gorische Halbwüste, die sich um die Hohe Goa, also die bekannte Gorische Wüste, den Tafelberg, auf dem einst Borberats Festung stand, gruppiert. Und das ist eine windgepeitschte, karge Gegend, die von den Novadis unter Sultan Hasrabal beherrscht wird und in der sich die Oasenstadt Anshupal befindet, die auch von Pirene gesegnet ist. Aber wenn man nördlich davon geht, findet man in Aranien ein sehr fruchtbares Land vor. Da gibt es Flusstäler, die mit Weizen mehrere Ernten im Jahr abwerfen. Unter anderem den Barun Ula, den, sagen wir, den bestimmenden Fluss Araniens. Dann auf der Elburischen Halbinsel den Tern, ein Fluss, der halt sehr weit über die Ufer tritt und da in seinem Umland auch, ja, das Land fruchtbar macht. Und ja, also es ist ein sehr fruchtbares, landwirtschaftlich geprägtes Land, in dem es halt immer wieder Ecken und Randgebiete gibt, die nicht so erschlossen sind. Und landschaftlich ist das sehr variantenreich, von halt den hohen Bergen Dscherestans, also dem Vorgebirgen des Rashtulswalds, über die sumpfige Halbinsel des Jalait zu ja, Wäldern, die es da in größerer Zahl unberührt gibt, zu Steppen tatsächlich, die irgendwo zwischen der Wüste und dem anderen Bereich liegen. Also es ist kein karges Land, so muss man sich nicht vorstellen.
Okay, also es ist nicht so eine Wüstenstadt, wie ich mir das vorstelle, sondern ist durchaus grün geprägt und es ist durchaus sozusagen dann Pirene, wie du schon gesagt hast, Zoe, dann wirklich auch eine mitbestimmende Göttin. Was
genau.
Mich so ganz wundert, ich kann mir nicht vorstellen, dass es gar keine Magierakademien gibt. Gibt es dann irgendwie geheime Magierakademien oder sind die da wirklich, wirklich rausgeschmissen worden, im wahrsten Sinne des Wortes, aus Aranien?
Also rechtlich ist es den Magiern verboten, sich in Akademien und Zirkeln zusammenzuschließen. Faktisch gibt es eine Magierakademie, die offen ist auf iranischem Boden. Und das sind die Zorganer Illusionisten, die eben als Unterhaltungskünstler gelten und so geduldet werden. Aber, und da kann Zoe dir bestimmt mehr erzählen, natürlich gibt es ein anderes Erbe der Gildenmagier.
Richtig. Wie du schon gerade sagtest, die Zorganer Illusionisten werden eben gerade geduldet, weil sie auch Unterhaltung bieten, wobei die Spektabilität mit Tilessa natürlich mit ihren Illusionen auch unglaublichen Schaden anrichten könnte, wenn sie wollte. Da aber in der Vergangenheit es da niemals Reibereien gab, wobei natürlich auch nicht auszuschließen ist, dass sowas nicht möglich wäre, wird das geduldet. Viel einflussreicher sind die Hexen, die in Aranien sehr angesehen ist und die hexische Magie und die hexische Tradition als solche wird nicht mit dem Magiekriegen assoziiert. Da ist nicht die Magie als solche das Problem, sondern wirklich die Organisation und die Tradition der Gildenmagie, die als ja auch stark wettbewerbsorientierte statt eben kooperativ assoziierte Version von Magiern, also von Zauberkundigen eben nochmal ganz andere Problematiken mit sich bringt, auch für die Politik. Also die Hexen sind ja eher in ihren Zirkeln natürlich mit ihren Intrigen auch beschäftigt, aber das ist eher nach innen gerichtet, weniger mit irgendeinem Potenzial dazu, sich gegen die Krone zu stellen, gegen irgendeinen der Herrschenden der Ratscherate, da sieht man keine Gefahr. Die Hexenmagie wird da politisch anders wahrgenommen, hat eine ganz andere Geschichte in Aranien und dadurch sind Hexen halt auch oft unter Adligen zu finden, unter wichtigen Persönlichkeiten, völlig offen, was auch relativ einzigartig ist für Aventurien. Man kann überall Hexen begegnen, die auch ganz offen ihre vertrauten Tiere mit sich führen. Magier hingegen müssen sich entsprechend der Vorschriften von der Illusionistenschule eher auffällig bunt kleiden. Manchmal sogar entgegen des Codex Albiricus explizit gewünscht, damit sie eben schnell erkannt werden können, auf weite Sicht, damit man weiß, wer da kommt, darauf vorbereitet ist auf jemanden, der eventuell, so wird es eben historisch interpretiert, jemanden, der auf eine den Göttern ungewollten Weise ambitioniert ist, was seine Magie angeht. So könnte man es sagen. Aber, um auf eine Frage zurückzukommen, natürlich gibt es trotzdem Magier in Aranien, die sich nichts verbieten lassen wollen, die völlig stolz sich dagegen stellen oder aber vielleicht auch einfach in Ruhe gelassen werden wollen, die gar nichts Böses vorhaben. Und da gehen wir vor allem im Mysterienteil des Bandes natürlich stark drauf ein, weswegen ich nicht ganz ins Detail gehen will. Aber ich kann so viel sagen, dass es mindestens drei größere Fraktionen gibt von Magiern, die sich in sogenannten Kabbalim zusammengeschlossen haben. Eine Kabbalia ist im Prinzip eine Geheimgesellschaft, die im Untergrund agiert, so wie man das von jeglichen Tropes und Klischees aus allen möglichen Filmen, Literatur und so weiter kennt. Da gibt es geheime Aufnahmerituale, Aufgaben, die erledigt werden müssen, um in Rängen aufzusteigen, geheime Handzeichen, Insignien, Roben und so weiter und so fort. Jeweils mit eigenen Zielen der Gruppierungen, die meistens sehr, sehr klein sind, im Untergrund agieren und vielleicht sogar auch politische Motivation haben, vielleicht sogar gegen die Krone.
Sehr cool. Ja, das ist Vortrag Ende. Ich bin ja Magier, deswegen freut mich sowas natürlich. Das heißt aber, sie sind trotzdem alle gildenlos, vermutlich. Es gibt jetzt nicht irgendwie einen Einfluss der weißen Kirche, der weißen Magier wahrscheinlich sowieso nicht, aber Schwarz- und Graumagier haben jetzt da nicht ihre Finger im Spiel, sondern das sind wirklich unabhängige, im Endeffekt Splittergruppen von Magiern vermutlich in der Art, oder?
Genau, die Kabbalias sind absolut unabhängig. Die haben auch eine Tradition, also eine Variante der gildenmagischen Tradition, wo der Unterschied ist, dass sie nicht gildenfremde Zauber lernen können, eben weil sie so zurückgezogen und verborgen sind, sondern ihnen fällt es leichter, Geste oder Wort beim Zaubern wegzulassen, um ihre Heimlichkeit zu betonen.
Also fast so fäxische Magier, fast so mittelreiche fäxische Magier, die halt wirklich sozusagen im Verborgenen dann eher agieren, also die werden jetzt nicht einen Ignifaxius irgendwie auf der Straße losschießen.
Wahrscheinlich nicht, oder halt, oder wenn, wollen sie danach nicht erwischt werden und können keine Rechtssicherheit in Anspruch nehmen. Welchen Göttern die dann im Einzelnen huldigen, wirst du im Mysterienkapitel erfahren.
Ich bin da sehr gespannt. Das freut mich. Das ist richtig cool. Sind da neue Sachen dabei? Auch so viele Leute, die jetzt sozusagen schon DSA 3 und 4 Erfahrung haben. Gibt es da ganz viele Neuigkeiten dazu? Oder ist das was Neues?
Sie werden in einem Detail beschrieben, wie es sie vorher kaum gegeben hat. Und zum ersten Mal eben mit Professionen ausgestattet zum Teil.
Sehr gut. Was mich jetzt natürlich die Frage stellt, ich spiele einen Schwarzmagier aus Fasar. Dürft ihr überhaupt nach Aranien rein? Also wie wird das im Abenteuer zum Beispiel dann gelöst? Also werde ich dann irgendwie von der Krone reingebracht? Weil gefühlt werden die mich am Stadtteuer schon im Endeffekt in Ketten legen. Gefühlt. Welches euch da richtig verstehe.
Nicht unbedingt in Ketten, aber du wirst halt mit Vorurteilen zu kämpfen haben, wie sie vielleicht sonst die Hexen oder Druiden im Mittelreich erleben. Also als man wird dich nicht direkt in Ketten legen, aber du kannst dich halt auch nicht darauf berufen, dass du ein Magier bist und das schon dürfen darfst, wenn du Leute gegen ihren Willen irgendwelche Dinge aufzwingst mit deiner Fasara-Magie.
Verdammt, das ist ja noch schon mal als Havena. Ich dachte schon, Havena war schlimm für meinen Magier, aber das wird ja neue Grenzen sprengen. Nee, aber das ist ja wirklich spannend. Auch das trotzdem, das, weil in Tulaminenlande sind ja die Magier, glaube ich, sehr angesehen, glaube ich, im Gegensatz dazu. Ne?
Ja, in der Tat. Aber Aranien hat eben schlechte Erfahrungen gemacht vom Magier Graf von Edas, der dort sein Unwesen trieb, zur finalen Schlacht Rohals gegen Borbarat in den Magierkriegen, die, also den Auslösenschlacht der Magierkriege, die in der Gor stattgefunden hat, zu den Auswirkungen Orons, hat es da eben viel Schlimmes gegeben, was sie erlebt haben als Magier, und auch Sultan Hasrabal, der Gorien beherrscht und damit Teile des aranischen Anspruchsgebiets besetzt hält, ist eben ein Magokrat, der seine Familienmacht auf Magie aufbaut und hat entsprechend in den letzten Jahren da nicht direkt dafür gesorgt, dass Magier besser angesehen sind in Aranien selbst.
Ja, aber als Spieler, das ist ja cool, dann kann man wirklich viel mit Vorurteilen auch arbeiten bei der Meisterperson etc., dass der Magier, der sonst sozusagen im Mittelpunkt eher im Mittelreich steht, halt da eher, ja, sehr negativ gesehen wird. Gut, mein Schwarzmagier ist sowieso überall verrufen, aber gerade so ein Weißmagier stelle ich mir spannend vor in dem Gebiet, wo er halt nicht wie sonst irgendwie der große Macher ist, sondern eher wenig zu sagen hat und eher sozusagen, ja, die profanen Helden sozusagen mehr angesehen werden als er.
Genau, also da wird man auf jeden Fall dann erklären müssen, warum jetzt der Magier unbedingt da seinen Balsam seiner Bunde sprechen muss, wenn wir doch ein paar Raine-Gewalten da haben in fast jeder Stadt oder zumindest in jeder größeren, der sich genauso gut darum kümmern könnte. Und ich denke, falls es Spielleiter, Spielleiterinnen gibt, die sich irgendwelche Gedanken darüber machen, dass es sehr schwierig sein könnte, Magier einzubringen, also wäre mein spontaner Tipp, dass es natürlich immer auch ausreichend sein kann, wenn man entsprechend Personen in Aranien kennt, am besten natürlich im Adel, in der Politik von der Mada Basari, die entsprechend einfach laden. Sie bestellen dann quasi und können Papiere ausstellen, die bezeugen, dass Magier Y ausdrücklich gewünscht und geladen ist und die Verantwortung quasi übernommen wird. Und mit solchen Sachen ist dann eigentlich, also ein normales Bewegen, solange man natürlich nicht der Brabaker Totenbeschwörer ist, der dann mit seinen Untoten einzieht, erstmal kein Problem. Nur eben die einfache Bevölkerung, die vor allem halt aus ihrem persönlichen Erfahrungshorizont und dem, was sie gehört hat, agiert, wird natürlich mit Vorurteilen begegnen.
Aber ist ja spannend. Also ich finde es ein super spannendes Thema. Was mich jetzt so interessiert, ihr habt vorhin ein bisschen gesprochen darüber, dass es da auch sehr viel Sternenkundler gibt. Das heißt, wir lernen auch in den Gebieten jetzt mehr über den Sternenfall, wenn da mehr Astrologen sozusagen dabei sind?
Schon, also es gibt natürlich wieder Mysteria und Arcana-Kapitel einigen Einfluss des Sternenfalls auf Aranien, auf die Mada Basari, die halt fixgefällig und mit Sternen beschäftigt sind. Dann ist Aranien die Heimat Niobaras, der berühmtesten Sternkundlerin Araniens, und auch deren Erbe wird natürlich nicht nur in der Abenteuerkampagne, sondern auch in dieser Spielhilfe angesprochen. Und ja, die Aranier kennen sich mit Sternkunde aus und gehören zu denen, die als erste nach dem Sternenfall wieder zumindest für ihren Teil Aventuriens funktionierende Sternenkarten erstellen konnten.
Cool, also das wird da auch ein bisschen dann der Schwerpunkt sein. Sehr cool. Wird ja sehr spannend und kommt ja schon, glaube ich, Ende nächsten Monats raus. Ne? Also wir, besser gesagt, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, wenn der schon im September, also wenn er in der ersten Septemberwoche rauskommt, Ende des Monats, wenn er noch im August kommt, dann sozusagen Ende September, oder? Ist der Release-Termin, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Da sind wir nach wie vor bei September bis Oktober, weil leider bei der Produktion von den Würfeln wieder ein Problem aufgetreten ist. Es stellt sich heraus, dass Türkis eine sehr, sehr seltene Farbe für Würfel ist, die man extra bestellen muss. Und obwohl wir das vor Monaten schon erledigt haben, gibt es da immer noch Verzögerungen. Deswegen hoffen wir
Markus
mächtigst.
Schon, wenn er das Wort Würfel mal sagt in der Redaktion, so, oder zuckt er schon zusammen, wenn er Würfel sieht? Also der arme Mann.
Die Würfel sind wirklich. Also es ist tatsächlich ziemlich schwierig, zuverlässig gute Würfel zu produzieren, habe ich mir sagen lassen. Da gibt es öfter Probleme und es ist fast irgendwie gefühlt egal, wie früh man die bestellt. Diesmal ist es das Türkis.
Haben wir nicht auch Türkis bei der Mythos-Crowdfunding bei einer Sache? Oder ist das eine andere Farbe?
Ich glaube, das zählt noch als grün. Aber ich glaube, dass wir da diesmal natürlich extra ganz besonders achten, gerade bei einem Crowdfunding, wo wir nochmal ein extra großes Versprechen geben, dass zu einem gewissen Termin etwas ausgeliefert wird, das bis jetzt immer gehalten wurde und auch weiterhin hoffentlich mit aller Macht so durchgezogen wird, im Zweifelsfall wird dann die Würfelfarbe wahrscheinlich nochmal geändert. Deswegen im Crowdfunding sind es natürlich erstmal Mockups. Da kann sich noch was verändern, auch mit den Covern, aber das ist ja auch immer ausgezeichnet.
Aber wie gesagt, ist aus meiner Sicht nicht schlimm. Wir haben ja reichlich DSA-Content. Also ich bin ja gerade dabei, die Sternträger-Kampagne vorzubereiten für meine Gruppe. Also da gibt's ja wirklich tolle Sachen. Von dem her ist es aber nicht schlimm, wenn es ein paar Wochen später kommt. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, ich habe ja schon gehört, man kann jetzt ein Mungo werden, glaube ich, als Vex-Geweihter. Was habt ihr denn so für einen Magier dabei?
Was haben wir für Magier dabei? Die Kabbalisten, also Kabbalier-Magier wurden ja schon angesprochen. Mhm. Unter anderem gibt es einen neuen Zaubertrick, die Totenmaske, mit der man eben seine Züge leichenhaft, unheimlich erscheinen lassen kann. Was für manche natürlich als Erkennungszeichen oder als Einschüchterungstaktik von großem Wert ist. Neben den Magiern bekommen natürlich die in Aranien ebenso wichtigen, wenn nicht wichtigeren Hexen auch etwas Liebe ab. Die erhalten eine Variante der Schwesternschaft der Schönen der Nacht, nämlich die Padelhexe. Padel sind große Raubkatzen, die sehr schwer machen, dieses Tier zu verbergen. In Aranien gibt es auch einige Leute, die sich die als Haustiere halten, wenn sie es sich leisten können. Und die meisten Padelhexen würden auch überhaupt nicht daran denken, ihre magischen Kräfte und ihr Vertrautentier zu verbergen. Insofern passt das sehr gut zueinander.
Wie würde dann so eine Padelhexe im Mittelreich agieren? Also sie ist schon mal eine Hexe und hat ein Problem und dann bringt sie irgendwie ein Raubtier mit? Würde sowas überhaupt funktionieren?
Funktionieren kann das, glaube ich, aber sie wird auf ähnliche Probleme stoßen wie dein Gildenmagier in Aranien. Ihr schlagen Vorurteile entgegen und es ist unsicher, wie sehr sie sich im Rahmen des Gesetzes bewegt.
Ja, aber die Vorurteile sind doch gleich weg, oder? Wenn du im Gasthaus bist mit dem Padel neben dran und der faucht ihn einen an, ich glaube. Ich glaube, die hat es um einiges einfacher als ich mit meinem Magierstab. Nee, das klingt mega spannend. Das heißt, sie ist mehr eine Kampfhexe oder was? Weil ich stelle mir jetzt vor, so ein Padel kann dann durchaus mitkämpfen wahrscheinlich, oder?
Die Padelhexe ist tatsächlich von ihrem Wesen immer noch eine Katzenhexe. Also sie möchte spielen und intrigieren und Leute um ihren Finger wickeln und dann einfach spontan wieder wegscheuchen, wenn sie doch keine Lust mehr hat. Aber sie hat tatsächlich auch ihre Zauber eher ein bisschen mehr auf Kampf ausgerichtet. Die Hexenkrallen hat sie natürlich, ebenso wie einige andere Tricks, mit denen sie durchaus auch im Kampf etwas mehr als gewöhnliche Hexen vielleicht noch auch physisch agieren kann.
Okay, aber sie ist mehr die Integrantin, die guckt, dass sie irgendwie über den Kampf herumkommt und dann vielleicht sogar noch was extra kriegt.
Ja, aber eben auch eine, die, wenn die Intrige nicht funktioniert hat, dann einfach mal gerne zuschlägt. Und das kann sie auch.
Sehr cool. Und was ist euer persönliches Highlight von der folgenden Regionalspiel? Worauf seid ihr am stolzesten oder was, wo habt ihr euch durchsetzen können und habt gesagt, okay, das machen wir jetzt so. Gibt es da irgendwas ganz Besonderes, wo ihr ganz besonders stolz seid, dass es da drin ist?
Ich würde sagen, ich finde es richtig toll, dass ich mit Alex absolut einer Meinung war von Anfang an, dass wir viel, viel mehr Mysterien haben müssen, dass da gerade Aranien eine Region ist, die vor allem durch diese angedeuteten Heimlichkeiten, die seltsamen Legenden und die Schatten aus den dunklen Tagen Orons und so weiter eben eine Tiefe gewinnt, die einfach nur gerecht werden, der man nur gerecht werden kann, wenn man auch entsprechend viele Mysterien im Buch hat. Deswegen ist das Kapitel wesentlich länger als bei den bisherigen Regionalspielhilfen. Was auch noch viel länger ist, ist der Teil mit den Städten, weil Aranien einfach eine extrem dicht besiedelte Region ist, mit sehr vielen Einwohnern im Vergleich zu anderen Teilen Aventuriens, sodass wir sehr, sehr viele Städte beschrieben haben, wo immer schöne Abenteueraufhänger drin sind. Das hat wundervoll funktioniert. Da haben auch viele Autoren dran zusammengearbeitet. Jasmin hat auch sehr viel darüber zum Beispiel geschrieben. Vielleicht hat sie auch eine Lieblingsstadt. Und ansonsten bin ich, so arrogant es klingt, auf meine eigenen Texte tatsächlich auch ganz stolz, weil ich gerade zum Aberglauben und zu den kulturellen Gepflogenheiten Araniens einiges schreiben durfte und da auch auf ein bisschen mehr Tiefgang eingehen durfte, wie zum Beispiel sich das Matriarchat auswirkt, wie man das Leben als Aranier wahrnimmt. Das hat mir super gefallen.
Super, das heißt, um euren Chef zu rezitieren. Es ist nicht wieder Kosch, nicht so, ja, auch mal sozusagen meine Regionalspielhilfe, die ein bisschen ruhiger ist, die so ein bisschen auch mal Alltägliches hat, sondern in Aranien ist dann durchaus, geht's mystisch zu, man kann das ein oder andere Geheimnis entdecken, das einem auch noch als langjähriger Aventurier jetzt nicht so bekannt ist oder ganz neu ist.
Da sind auch Geheimnisse drin, von denen man bisher in der Form noch nie was gelesen hat oder allerhöchstens auf dem KAK mal einen Blick darauf erhaschen durfte. Insofern, ja, es ist keine gemäßigte Region, auch wenn Aranien natürlich auch viele idyllische Ecken hat, aber wir haben es halt das Dornenreich genannt und nicht das Blütenreich, weil eben wir den gefährlichen und mystischen Teil der Rose Araniens in den Mittelpunkt rücken und nicht nur den Duft und die Schönheit, um in der Symbolsprache zu bleiben. Und ja, um die Frage zu beantworten, worauf ich am stolzesten bin, ich glaube, am meisten gefreut hat mich der Settingkasten, dass ich sozusagen das Leitthema Araniens in Worte fassen durfte. Das finde ich für jedes Spiel sehr wichtig, dass es ein Leitthema gibt und dass dies dann auch explizit formuliert wird, weil das gibt einem direkt etwas mit, wie man den Text lesen kann und was es zu achten gilt. Und das ist, finde ich sehr wichtig und hilfreich. Ansonsten sind es viele kleine Details, die mir sehr viel Freude gemacht haben. Ob ich jetzt Otterfischerei einbringen konnte, dass hier domestizierte Otter zum Fischfang eingesetzt werden.
Ich hatte es gerade ein bisschen Angst, Jasmin. Ich hatte so gerade ein bisschen Angst, auf so einen Shitstorm zuzulaufen. Mit Otterfischerei. Da habe ich es anders vorgestellt.
Das gibt es. Grade. Das ist nach einem realen Vorbild entworfen worden.
Ich hätte eher gedacht, das ist Otterjagd, aber die Otterjagd, die Fische, so habe ich
Nein,
das richtig verstanden.
Niemals. Nicht die armen Otter.
Ja, genau. Also ja, solche kleinen kulturellen Details haben mir viel Freude gebracht. Elefanten und solcherlei Tierwelt. Wobei ich gar nicht über die Tierwelt direkt geschrieben habe. Bei mir waren es hauptsächlich halt Land und Leute, Städte, Handel und Wandel, wo ich als ehemalige Wirtschaftshistorikerin mich ein bisschen in Fantasy-Weizen und Fantasy-Zedern ergehen lassen konnte. Ansonsten, dass wir in Aranien auch neben der sehr binären Geschlechterrolle, die es dort als Grundlage gibt, auch diese immer wieder brechen konnten und auch Raum gefunden haben für eben Geschlechterausdruck jenseits der archetypischen Matriarchin und des archetypischen künstlerisch schaffenden Mannes.
Sehr cool. Ich freue mich wirklich auf die Regionalspiele. Ich glaube, es wird ein richtig spannendes Thema, vor allem, weil es auch mal was ganz was anderes ist, wie es die Regionalspielhilfen, die wir hatten. Gut, Havena war ein bisschen mystisch, aber sonst haben wir in den Regionalspielhilfen recht bodenständige, Landstriche von Aventurien gehabt. Und Aranien kommt mir zumindest so vor, als ob das mal was ganz was anderes wäre.
Es gibt halt andere mediale und kulturelle Vorbilder, natürlich, das mittelalterliche Fantasy, das hat man in irgendeiner Form schon immer erlebt und deswegen kommt einem vieles bekannt vor, während eben eine, sagen wir, indisch, levantinisch angehauchte Fantasy, ja, von vornherein für uns nochmal exotischer wirkt.
Das stimmt. Was wir jetzt vielleicht nochmal kurz ansprechen können, wenn ihr Lust und Zeit noch habt, Torwall. Also das ist ja Wahnsinn, dass jetzt doch in so kurzer Zeit zwei Regionalspielhilfen zumindest jetzt in der Pipeline hat, oder sogar drei, wir haben ja sogar noch Dampfende Dschungel, fällt mir gerade auf, die ja auch sozusagen in der Pipeline sind. Wann sie genau rauskommen, wissen wir noch nicht, aber zumindest jetzt im September, Oktober haben wir eine Regionalspielhilfe und Ende des Jahres, Herbst, wird es ja auch eine Torwall-Crowdfunding-Aktion geben, die mich ja sehr gefreut hat, weil ich halt Torwall sehr mag, muss ich sagen. Also es liegt vielleicht auch daran, weil ich ja viel DSA 1 geschaut habe bei euch und natürlich mich auch mit DSA 1 ein bisschen mehr beschäftigt habe. Und ich möchte ja so einen Flügelhelm haben durchaus.
Ja gut, der ist ja schon seit Rüstkammer 2 mit Werten ausgestattet, aber natürlich, Flügelhelme wird es nicht zu knapp geben in dieser Regionalspielhilfe.
Also die Frage ist, wird es einen Kettenbikini geben? Nein, oder?
Den Kettenbikini haben wir mit Wege der Vereinigung, glaube ich, zur Gänze erschöpft. Oder siehst du noch Bedarf, Zoe?
Nicht unbedingt.
Ja, vielleicht eine neue Version davon. Mit Stacheln oder sowas.
Ich denke, du kannst dich auf viele Dinge freuen in Torvald, auch neue Ausrüstung. Ich kann dir sagen, dass die Skraja auch in der Torvaler-Variante sicherlich enthalten sein wird, aber ein Kettenbikini möchte ich dir auch in den hohen Stretchgurts nicht versprechen.
Ein Kettenhemd auf nur als bei einem Schifffahrtsvolk, ein Kettenhemd, ich weiß nicht. Wäre nicht meine Wahl.
Ach, die Torvaler können in allen schwimmen. Nein, ich bin sehr gespannt, auch wie er das halt macht, weil was ich halt ganz spannend finde, ich lese die Filiasson-Sage auch zur Zeit und finde halt immer wieder lustig, wie eigentlich diese Magierakademie halt auch in Torvald, die ja mehr, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Wiki-Aventuria, dass es ja so ist, dass diese Hellsicht-Akademie, die es in Torvald gibt, einfach nur gemacht worden ist, weil es da keine Akademie gab, gefühlt irgendwie. Und dann hat, ich weiß gar nicht mehr wer, gesagt, ja, da muss jetzt auch irgendwo eine Magierakademie hin, sonst ist da keine. Aber gefühlt bin ich gespannt, was ihr daraus macht, weil gefühlt ist für mich die Torvald-Akademie einer der schwächeren Akademien, weil sie auch ständig ja Geldsorgen hat und sowas.
Findest du also mechanisch schwächer oder in welchem Sinne schwächer?
Ich bin halt nicht so der Hellsicht-Magier. Also ich weiß nicht so recht. Und wie gesagt, auch der Magier, der hat in der Filiasson-Saga so ein bisschen porträtiert wird in den ersten Kapiteln, so sieht es nicht so mächtig aus wie jetzt, sage ich mal, Fasar oder die anderen größeren Akademien. Also ich habe immer das Gefühl, dass das so eine C-Akademie irgendwie ist, die halt dasteht, weil sie halt dastehen muss, gefühlt. Also oder sehe ich das komplett falsch?
Dann lass mich eine Lanze für Torvald brechen. Zum einen gibt es über sie von Zenon Cosma ein Zitat, das mir sehr gefällt. Ich kann es nur sinngemäß wiedergeben, auf jeden Fall aus dem Akademienband. Hier klauen Formeln wie die Raben und ergaunern sich mit Hilfe fadenscheinigster Winkeladvokaten Dispense. Und das hat mich schon mal direkt. Das ist eine sympathische Grundeinstellung für so eine Akademie, die halt zwar zur Grauen Gilde gehört, aber das Gildenrecht eben als ein Werkzeug sieht, um sich zu wachsen. Sie sind eben eine Akademie, die zwar am Rande der Welt liegt, aber doch ein Zentrum der Wissenschaft ist, zum Hesinde-Disput, wie man unter anderem in der Cover-Story des aktuellen Boten lesen kann, kommt eben die Magierschaft in Torvald zusammen oder die Gelehrtenschaft, um freigeistig zu diskutieren in einem Bereich, wo eben keine Inquisition zu befürchten ist, wo Weißmagier wissen, was sie erwartet, wenn sie vorbeikommen und in der halt tatsächlich ganz frei und zwanglos Theorien besprochen und vorgestellt werden können. Sie haben natürlich als Torvaler einen Bezug zur Seefahrt und einen Dispens für Entermesser und Säbel. Also man erwartet von ihnen durchaus, sich wehren zu können und haben halt auch Wissen aus Randbereichen der Wissenschaft. Ambarett, also ich habe seinen Vornamen gerade nicht präsent, ist auf jeden Fall einer der erfahrensten Limbologen und Sphärenreisenden Aventuriens und entsprechend natürlich ein wichtiger Lehrmeister dort und halt nur der Anfang einer Liste. Also es ist eine Akademie, auf der halt die vielleicht nicht mit den besten Voraussetzungen startet, aber in der viel Wissen und viel Ambition versammelt ist und die aus ihren Voraussetzungen eben viel machen können.
Spannend. Wie gesagt, ich wusste gar nicht so viel über die Akademie. Ist ja spannend, dass sie mehr so Wissenschaftler gefühlt sind. Also magische Wissenschaftler, so stelle ich mir die jetzt im Endeffekt vor, die irgendwie viel experimentieren und Versuche machen. Ist das so richtig dann?
Ja, aber ich würde sie eher in die es sind nicht die Puniner Stubenhocker, sondern auch welche, die
Praktiker. Also es liegt auch daran, dass auch Leute, die nicht magische Fähigkeiten haben, dort studieren dürfen. Was auch nochmal.
Was für ein Friede.
Ja, das ist auch nicht gerade verbreitet in Aventurien, dass da irgendwie so eine Durchdringung mit dem Profanen auch stattfindet. Also da sind auch viele Handwerker, da gibt es auch einen Austausch in dieser Hinsicht und da sind nochmal ganz neue Optionen auch für profane Charaktere bei der Akademie mitzumischen.
Okay, das ist ja spannend. Was mich halt immer ein bisschen bei Torvald wundert, ist, dass es keine Elementaristen oder sowas gibt, weil ich stelle mir schon auf so ein Boot schon cool vor, wenn du Windmagie kannst und irgendwie dann die Segel irgendwie aufdrehen kannst und schneller reisen kannst. Das wundert mich halt, dass es sowas nicht gibt, so elementar.
Die gibt es ja, die gibt es in der Otayasku, also der Magierschule von Olport, die halt noch älter und traditionsreicher ist als die aventurische Gildenmagie an sich und deswegen auch es hingenommen hat, aus den Gilden rauszufliegen, um ihre alten Traditionen zu pflegen. Und ja, diese Akademie pflegt eben den Elementarismus in einer, ja, natürlich sehr Torvalsch geprägten Form, wie auch die Runenmagie und ähnliches. Also in Nord-Torval ist der Elementarismus zu Hause.
Sehr gut, also dann gibt es da auch wahrscheinlich Crowdfunding, das ein oder andere Stretch-Goal vielleicht für einen Magier, um da mehr zu erfahren, oder wird das schon ganz klassisch in der Regionalspielhilfe sein?
Ich möchte dir, also soweit ist es noch nicht geplant, dass ich dir jedes einzelne Stretch-Goal versprechen kann, aber wie in jeder Regionalspielhilfe werden auch die örtlichen Magier natürlich behandelt werden.
Sehr gut. Stretch-Goal, gibt es einen Flügelhelm als Stretch-Goal, so ein aus Metall zum Kaufen oder sowas, statt dem Rucksack vielleicht?
Würdest du sowas kaufen?
Ja, also du weißt, dass ich alles Mögliche kaufe durchaus. Ja, so ein Flügelhemd, na klar. Ich habe da nur irgendwie ein Interview, glaube ich, gehabt, während Nubos Helm versteigert worden ist auf der Redcon. Sonst hätte ich da, glaube ich, schon mitgeboten. Also so ein Flügelhelm, den kann man über allen Anlässen tragen. Hochzeiten, Geburtstagen, Firmenfeiern. Ein Flügelhelm tut immer sehr gut kleiden, finde ich.
Das wohl.
Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe ja auf Plüschi. Ich bin ja sehr enttäuscht derzeit von Mythos. Es ist noch kein Plüschi da. Ich hoffe jetzt auf die nächsten Stretch Goals. Weil die Katze ist ja Hammer geworden, muss man sagen. Also das ist ja Kara heißt sie.
Kara, genau. Kara Wipfelglanz.
Das ist ein Wahnsinn. Also wenn man sich so die anderen Stoffis anguckt, merkt schon, dass sie irgendwie immer besser wäre. Deswegen, ich bin sehr gespannt.
Ja, ich habe ja Joano für den Hausgebrauch.
Nee, ich bin gespannt. Aber wie gesagt, das wird toll werden, Torval. Gab es ja auch gemischte Kritiken, wobei ich halt nicht so ganz nachvollziehen kann, warum es so ein Problem ist, weil die Regionalspielhilfe gibt es ja so und so. Also ich gehe davon aus, wenn das Crowdfunding komplett scheitert, und das ist ja sehr wahrscheinlich sogar, dann kommt die Regionalspielhilfe wahrscheinlich ganz normal auch so. Ich glaube, der Aufhänger unter anderem war ja zum Beispiel der Roman. Also man muss ja immer gestehen, die ganzen Crowdfundings laufen so gut, man muss jetzt nur gerade mal Mythos angucken. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir sind bei. Sind wir schon bei 60?
Ich glaube, wir sind schon bei 60. 68, glaube ich.
Ja. Also, für was? Mythos, das keiner wollte und jeder sagt, braucht man nicht für Aventurien, läuft es ja, glaube ich, ganz gut.
Das heißt, man darf halt auch nicht immer auf wenige laute Stimmen hören, die, Empörung wird halt oft sehr laut geäußert und die Begeisterung liest man in dem Crowdfunding in den Kommentaren.
Ja, nee, wie gesagt, das ist auch wieder gut gemacht. Ich bin gespannt, ob es ähnlich macht bei Torvald. Ich finde ja das ganz cool, dass es jetzt so eine ganze Geschichte gibt, die man sozusagen nach und nach freispielt. Also man spielt ja gerade ein bisschen das Mythos-Crowdfunding. Das finde ich sehr cool, muss ich sagen.
Danke, da können wir den Jens Ballerstedt für loben, der hat sich hat dieses Konzept umgesetzt und die Geschichte dann letztlich verfasst.
Also ich finde es spannend. Ich hoffe, dass sowas vielleicht auch bei Torval kommt. Wäre, glaube ich, ganz cool. Jo, aber dann glaube ich, wären wir schon am Ende des Podcasts. Ich wüsste jetzt nicht mehr viel. Wir wollen das Abenteuer Mondsilberne Mysteriens nicht spoilern, aber gefühlt ist es ein Reiseabenteuer, wenn ich das richtig verstanden habe, was so quer durch Aranien führt, ne?
Es ist ein Abenteuer, das an vielen verschiedenen Stationen in Aranien spielt. Da Aranien, sagen wir, verkehrstechnisch ganz gut erschlossen ist, ist die Reise nicht die Hauptherausforderung dieses Abenteuers, sondern Erlebnisse an verschiedenen Orten stehen im Fokus.
Deswegen, ich bin sehr gespannt. Es wird ein ganz normale Box sein, wie Flusslande auch. Das heißt, wir haben Heldenwerk, wir haben Kartenset, wir haben Heldenprävier, wir haben das Abenteuer, wir haben Würfel.
Landkarten und Soundtrack nicht vergessen.
Soundtrack,
und eben das
genau,
Abenteuer.
Ja,
den Soundtrack will ich, ich bin unglaublich stolz darauf, wie gut er geworden ist. Ich hatte die Ehre, den betreuen zu dürfen, obwohl ich, ganz ehrlich gesagt, kein Spezialist für Musik bin. Aber allein durch die Ideen, die ich hatte, welche Lieder wir machen sollten, durch Beschreibungen, die ich halt Ralf Kurzifer, den wieder gemacht hat, wie die letzten Sphärenklänge, die ich ihm geliefert habe, wo ich einfach gesagt habe, hier, ich habe ihm quasi eine Vignette vorgegeben, in der ich beschrieben habe, in welcher Situation sich die Abenteurer zum Beispiel gerade aufhalten könnten, wenn sie dieses Lied hören würden im Spiel, und ihm geschildert, was für Emotionen dabei herauskommen sollen. Und er hat sich wirklich, wirklich unglaublich Mühe gegeben, und es ist mit Abstand der beste Soundtrack bisher. So sehr sogar, dass ich einige Male fiese Ohrwürmer von manchen Liedern hatte. Also auch aus persönlicher Begeisterung tatsächlich kann ich den Soundtrack wirklich empfehlen. Der ist gut geworden.
Ja, ich erinnere mich, dass ich mit Serena hier in derselben Küche, wo ich jetzt sitze, saß und wir uns halt sehr viele verschiedene Volkstänze angehört haben, damit sie, also sie hat den Tanz und die Kunst und sowas von Arani beschrieben und damit sie halt zum einen weiß, wie die Majuna, also zu was die Majuna tanzt und dann natürlich den entsprechenden Rhythmus an Ralf weitergegeben hat, der ihn dann natürlich aufgegriffen hat für seinen Soundtrack.
Ralf hat mir ein bisschen Angst vor. Ich habe mit ihm ja auch über den Aranien-Soundtrack gesprochen. Und er so, das war noch nicht mal Meisterstück. Ich habe immer ein bisschen Angst. Der steigert sich wirklich von Sphärenklang zu Sphärenklang immer mehr. Ich bin gespannt, was er mit Torba wieder anstellt. Also ich habe für mich bald das Gefühl, wir brauchen so eine doppelseitige CD, also zwei CD-Kollektion oder sowas, so eine Sonderedition. Weil er macht halt wahnsinnig coole Sachen. Und wenn man dann den Aspekt hat, dass er kein Instrument spielt, das fand ich das Interessanteste an dem ganzen Podcast, er spielt kein Instrument. Er macht alles am Computer und hat da sein gefühltes Orchester, was er da dirigieren kann. Ich finde das immer noch spannend. Ich hätte gedacht, dass er, was weiß ich, 10 Instrumente spielt, aber dass man so geile Musik machen kann und spielt kein Instrument, das zeigt man auch wieder, dass es ein Handwerk, ähnlich wie Nadine das ja auch beim Zeichnen sagt, was man einfach erlernen kann. Das ist nichts, wofür man Talent braucht, sondern es ist einfach eine Handwerkskunst. Das ist halt wirklich spannend.
Ja, also natürlich, du kannst doch jedes der Instrumente erlernen als Handwerk, aber ja, ich denke auch, dass halt die Kreativität muss halt da sein, dass du halt auch weißt, was du deinen Synthesizern sagen lassen willst und dann bieten dir die Computer natürlich da die Möglichkeit, ganze Orchester aufspielen zu lassen.
Ich hätte es noch nie geglaubt, weil ich habe seinen Fernkling auch schon vorher gehört, wo mir das im Podcast gesagt wurde, wo ich gesagt, das kann nicht wahr sein, das muss doch ein Instrument können. Nö, er setzt sich da auch hin und macht mir irgendwie 10 Hexenlieder oder sowas. Also ich finde das wahnsinnig spannend. Für jemand, der nur Informatiker ist und irgendwie gefühlt das macht, was der Computer tun soll und das irgendwo gefühlt, was ganz normal ist, finde ich sowas mal Wahnsinn. Auch wenn ich Nadine irgendwie in den Art-Streams sehe, wie sie da irgendwie innerhalb von 10 Minuten nur schnell irgendwas zum Essen holen und was ist jetzt passiert mit dem Bild, okay? Das ist Wahnsinn. Und euch geht's wahrscheinlich so beim Schreiben. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, irgendwie nächstes Jahr irgendwie mal eine Heldenidee zu pitchen, dass ich irgendwie an mein Drachenei komme, aber wie gesagt, wenn ich dann mit Leuten wie Julian oder sowas spreche, was für ein Flow die sind, das ist Wahnsinn. Ist noch viel zu tun, Deswegen auch super danke für eure Arbeit auch, die ihr macht. Also ich bin wahnsinnig gespannt auf die Regionalspielhilfe und hoffe, dass ich meine Hand haben kann. Genau. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Irgendwas noch zum Ankündigen, Jasmin? Du hast doch bestimmt was zum Ankündigen.
Was soll ich noch ankündigen?
Du bist die Marketingmanagerin. Du hast ganze Bücher, die du füllen kannst mit Sachen, die du announcen kannst, bestimmt.
Ja, aber was? das muss ja geplant sein, wann das announced wird. Und ich weiß nicht mal, wann dein Podcast genau rauskommt.
Kannst du schon sagen, was nächstes Crowdfunding vielleicht kommt? Sowas finden die Leute immer spannend.
Ja, das nächstes Crowdfunding werden wir das Familienrollenspiel Aventur angehen. Das ist halt eine Übersetzung aus dem Schwedischen und ist ein Spiel, das bewusst dafür designt wurde, mit der gesamten Familie gespielt zu werden, die dass das halt Kinder eingebunden werden, die Erwachsenen eher die Rolle des Spielleiters übernehmen und ja, eben diese familiäre Zielgruppe anspricht.
Ich habe auch gehört, was ich wahnsinnig cool finde, gut, ich habe keine eigenen Kinder, ich werde es wahrscheinlich auch nicht groß benutzen können, aber was ganz cool ist, ich glaube, es ist ja gemischt mit Realität, das heißt, man spielt irgendwas und muss dann sozusagen in der Realität das dann auch mit dem Kind machen, zum Beispiel einen Waldspaziergang oder sowas. So ist ja, glaube ich, aufgebaut, ne?
Genau, es greift halt auch, um die Aufmerksamkeit der Kinder zu binden, solche Activity-Elemente auf, dass du, ja, zum Beispiel irgendwie blinde Kuh spielst, um einem Zyklopen zu entkommen oder halt irgendwo rüber balancierst, in den Wald gehst, um eine Reise zu machen, dass man halt einfach um den Block geht und damit zum einen halt die Immersion stärkt für die Kinder und zum anderen halt auch ein Erlebnis schafft und sie in einen anderen Modus bringt, dass sie halt anders als wir nicht die ganze Zeit am Tisch oder vor dem Monitor sitzen, sondern eben Rollenspiel auch ein bisschen so auf diese Weise erleben. Aber das finde ich auch eigentlich ganz interessant, so Aktivitäten und Rituale ins Rollenspiel einzubauen und tatsächlich durchzuführen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt ein Kind nicht unbedingt 6 Stunden an einem Spieltisch ruhig sitzen bleiben würde, sondern ich glaube, das ist halt ganz cool, dass man es auflockert. Und vor allem, was ich halt toll finde, dass Eltern halt Zeit mit ihren Kindern verbringen, weil gefühlt ist es ja die heutige Erziehung so, ich sitze das Kind je nach Altersklasse vor dem Fernseher oder vor dem Computer und hoffe dann, dass irgendwas Positives dabei passiert. Und deswegen finde ich schön, dass ihr wirklich was rausbringt, was beide Welten gut mischt. Und ich glaube, hätte ich Kinder, würde ich das sofort kaufen. Ich werde es mal meiner Frau schmackhaft machen, die ist Erzieherin im Kindergarten.
Ja, auf jeden Fall.
Man kann sie ja nicht früh genug an den Spieltisch binden. Genau, und Zoe, vielleicht hast du irgendwas, ich weiß nicht, aventurische Boote, ich glaube, ich bin mir mal gar nicht sicher, ich habe so viele hier liegen. Ist jetzt erst einer rauskommen oder kommt jetzt nächsten Monat einer? Ich bin mir gar nicht sicher.
Da kommt wieder einer nächsten Monat.
Kannst du das schon was spoilern? Ungefähr?
Puh, ich habe tatsächlich heute das Korrektorat für das Heldenberg-Abenteuer gemacht.
Spielt es in Aranien?
Es spielt nicht in Aranien, es spielt in der Robinieser Mark und es war unheimlich gut strukturiert. Ich hatte fast keine Arbeit mehr, weil der Text so gut geschrieben war. Ich weiß gar nicht, wie viel ich darüber schon sagen darf, aber es ist super.
Wenn du den Autoren weißt oder die Autorin, kannst du das bestimmt, die schon bestimmt verraten.
Oh nein, am Ende sage ich was Falsches. Ich sage lieber nichts, aber der Text war wirklich gut.
Ja, dann kann ich sagen, dass in dem Booten wieder Aranien-Inhalte geboten werden. Durchaus Metaplot-relevante.
Sehr gut. Was ich ja in der Meisterinformation gesehen habe, vielleicht kannst du da was dazu sagen oder ihr was dazu sagen, in der Meisterinformation wird die Al-Anfa-Kampagne angesprochen mit kommt in Bälde. War das ein Druckfehler oder... Weil wir sind da irgendwie im Discord drüber gestolpert, dass jemand in der meisten Information drin stand.
Ein Druckfehler war das nicht.
Okay, gut, das reicht mir. Mehr brauchst du gar nicht sagen. Alles gut. Weil wir haben alle Geräte so, die haben sich auf der Redcon gesagt. Ja, das ist bestimmt ein Druckfehler. Ich wollte das nur mal klar. Ich bin ja sowas wie ein investigativer Journalist. Nicht. Deswegen war das mal ganz spannend. Also das ist durchaus gewollt, dass es da steht.
Ja.
Gut. Und Bälde ist ja auch ein weiter Begriff.
Richtig.
Aber ihr arbeitet dran und scheinbar ist das im Ende und kommt irgendwann in den nächsten 3 bis 4 Jahren.
Das kann man so sagen, ja.
Nee, wunderbar, dann hätte ich's. Noch vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Nach eurer Arbeit muss man immer dazu sagen, also wir machen das nicht irgendwie um 13 Uhr, während ihr in der Arbeit sitzt, sondern wer schon Freizeit habt, dafür vielen Dank, dass ihr euch dafür die Zeit nehmt. Und ich fand es eine wahnsinnig coole Episode. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Dann habt noch einen schönen Tag und wir hören uns bis zum nächsten Mal.
Ciao, bis dann.
Tschüss.